Mitra oder Erleuchtung, wie auch immer. Aber heute möchte ich die Lektüre abschließen und auch das Ganze am Ende etwas kommentieren. Nun, im letzten Kapitel beschäftigt sich ganz am Ende, also des Buches, beschäftigt sich Deleuze mit der Sprache im Film, also mit der Unterscheidung zwischen Stummfilm und Tonfilm. Und in der Tat fällt zum ersten Mal auf, wie ein Glorie sagt, dass es um die Sprache nicht ging, ja, in diesen zwei Bänden. Deleuze beschäftigte sich ausschließlich mit den Bildern. Und man konnte wirklich zwei Bände lang den Eindruck bekommen, als ob der Film nur Bilder und Bewegung sind, der ist oder wer auch immer, und es nicht gesprochen wird. Erst ganz am Ende geht es auf diese Unterscheidung zwischen Tonfilm und Stummfilm ein und bemerkt sofort, also beginnt eigentlich die Diskussion damit, dass er sagt, dass die Einführung des Tonfilms und die Einführung der Sprache und auch der Musik, ja, das war in dem Film, eine Renaturalisierung des Films bedeutet. Und in diesem Sinn sozusagen ein großer Schritt zurück hinter der Errungenschaft, sagen wir, der filmische Avantgarde der 20er Jahre, oder 10. 20er Jahre. Und sein Argument ist ja sehr dekonstruktivistisch, kann man sagen. Er sagt, dass mit der Einführung der Sprache, der gesprochenen Sprache, im Film entfällt die Schrift, die ja eine entscheidende Rolle eigentlich gespielt hat im frühen Film, im stummen Film. Diese Schrifttafel, die ja immer wieder die Bewegung der Bilder unterbrochen haben auf der einen Seite sozusagen diese Spannung zwischen dem beweglichen oder bewegten Bild und unbewegten Bild unterstrichen. In diesem Sinne eine gewisse Kinoillusion, über die wir früher gesprochen haben, Filmillusion, dekonstruiert. Indem man immer wieder vorgeführt bekommt, dass das filmische Bild eigentlich ein unbewegtes Bild ist, und zwar als Schrifttafel, sozusagen verliert man diese Illusion einer unterbrochenen Bewegung und beginnt sozusagen an der filmischen Illusion zu zweifeln. Das heißt, diese Schrifttafeln haben von Anfang an nicht zugelassen, dass die Filmillusion sich verstärkt und wirklich sozusagen die Dimension des Betrachters kontrolliert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es im Stummfilm durch diese Einführung der Schrifttafel eine gewisse Gleichsetzung zwischen dem filmischen Bild und dem Schriftbild. Und diese Gleichsetzung, wie wir wissen, ist ja Beginn, sozusagen der Beginn aller Dekonstruktionen. Ja, wie Derrida in seiner Geometallurgie gezeigt hat, vor allem haben wir zwei Möglichkeiten, sozusagen die Schrift zu vergleichen. Eine Möglichkeit ist, die Schrift mit der Sprache zu vergleichen. Und dann ist für uns die Schrift etwas Natürliches, was sozusagen einfach die gesprochene Sprache in ihrer Lebendigkeit und Unmittelbarkeit kodiert. Auf der anderen Seite aber können wir Schrift mit Bild vergleichen. Und dann ist Schrift dann nicht die unmittelbare Kodierung, keine unmittelbare gesprochene Sprache, verliert diese Lebendigkeit und bekommt stattdessen einen, sagen wir, hieroglyphischen Charakter. Ja. So kann man sagen, dass sozusagen die Hieroglyphik war sozusagen gemeinsame Nenner der Bilder im Stummfilm. Ja. Auf der einen Seite der Bilder, die ihre Unbeweglichkeit in der Stimme haben, auf der anderen Seite der Schrift. Und Deleuze verweist indirekt auf Derrida und seine Analyse, indem er sagt, dass sozusagen das Aufkommen des Stummfilms so etwas wie eine russoistische Wendung in der Filmgeschichte eingeleitet hat. Das heißt, eine Renaturalisierung des Films, bei der der Film plötzlich als etwas sozusagen ganz Unmittelbares und Lebendiges und in sich Geschlossenes sich präsentiert hat, was er früher niemals war, aber für fragmentiert, und zwar grundsätzlich fragmentiert durch diese Schrift. Wobei auch Deleuze darauf verweist, wie diese Schrifttafel im russischen Film, in diesem Film der russischen Avantgarde, vor allem bei Eisenstein, benutzt wurde, nämlich sozusagen diese Schrift hat eine eigene Dynamik, eine Expressivität bekommen, zum Beispiel bei Eisenstein verändern sich die Buchstaben, wachsen ja, in vielen Stellen und wirken unmittelbar auf den Betrachter durch ihre eigene Dynamik, die ja die Dynamik der Szenen eigentlich abbildet, die von diesen Texten gebrochen werden. Und diese soziale Vorsetzung der Dynamik des Bildes in die Schrifttafel ist ja auf der anderen Seite eben etwas, was das Konstruktive, das Unnatürliche, das Artifizielle des Films unterstreicht und thematisiert, im Unterschied zu einem natürlichen, eben natürlich aussehenden Film, bei dem sozusagen dieses Bilduniversum in sich geschlossen ist, nicht fragmentiert wird und sozusagen keine Eingang und Ausgang hat. Nun, wäre Deleuze kein Deleuze hier etwa, wenn er nicht versucht hätte, auch in diesem Fall die Sprache von den handelnden Personen abzukuppeln, genauso wie er die ganze Zeit versucht hat, sozusagen die Bilder von den Bewegungen abzukuppeln und versucht hat nachzuweisen, dass im Film auch die Sprache auf eine Art und Weise funktioniert, die sozusagen nicht subjektiv bedingt und subjekt beherrscht. Und er tut das, indem er sagt, dass das große Thema des Films ist das Gespräch. Das ist die zentrale These. Das Gespräch ist aber im Grunde ein Gerücht. Und Gerücht ist etwas, was eben nicht subjektbezogen ist. Das ist etwas, was alle verbreiten, was sich verbreitet, ohne dass diese Verbreitung bestimmten handelnden Personen zugeschrieben werden könnte. Das heißt, ausgehend aus der Gesamtstrategie des Buches, hat Deleuze eine gewisse Angst und dass nachdem er diese Abkoppelung des Bildes von der handelnden Person, die Befreiung des Bildes von der Zuschreibung einer handelnden Person, Desubjektivierung des Bildes erreicht hat und Desubjektivierung der Bewegung erreicht hat, dass sozusagen diese Beschäftigung mit der Sprache diese ganze Strategie unterläuft und durch die eindeutige Zuschreibung der Sprache der handelnden Person und der sprechenden Person, sozusagen dieser Subjektivitätsbezug, Subjektbezug, wiederhergestellt wird, nachdem sozusagen auf der Ebene des Bildes schon aufgelöst wird. Und Deleuze versucht sozusagen auf die Sprache jetzt das gleiche Verfahren und zwar in einer sehr kurzen, verkürzten Form, weil dieses Verfahren immer schon bekannt ist, anzuwenden, was er benutzt hat, um zu zeigen, dass eben die Bewegung nicht subjektbezogen ist. Ja? Das heißt, das ist nicht so, dass gewisse Dinge sich bewegen, sondern die Bewegung ist einfach da und Dinge werden sozusagen involviert in diese Bewegung. Und genauso sagt er, dass im Film gibt es ein Gespräch sozusagen und ein Gerücht, ja, sozusagen der Tonfilm lebt von einem Gerücht und die handelnden Personen werden in dieses Gespräch involviert, es sind nicht die Autoren, es sind nicht die Subjekte dieses Gesprächs, sondern dieses Gespräch wandelt sich sozusagen durch den Film. Er beginnt mit einleuchtenden Beispielen, zum Beispiel M von Lang, wo es eben eigentlich um ein Gerücht geht, ja, ein Gerücht, dass es ein Mörder ist und so weiter. Und es gibt sozusagen die Nachrichten, die Informationen, die Mitteilungen, die sich verbreiten und weiter sozusagen gegeben werden, ohne dass man diese Mitteilungen gewissen Figuren zuschreiben. Geht aber weiter und weiter und sagt, und das ist nicht unklug, ja, einfach, er sagt, dass das Gesellschaftliche im Sinne das Mondäne, ja, im Sinne der Mondänität, lebt von einem unpersönlichen Gespräch. Ja, das Gespräch ist die Form, in der das Mondäne als Mondäne sich äußert. Das wäre sozusagen nur dann das Phänomen der Mondänität überhaupt haben, das ist Paris ja selbstverständlich, wo im Grunde alle sich anknüpfen, die gleichen Themen immer diskutiert werden, die gleichen Repliken werden von allen sozusagen zu gegebenen Zeit wiederholt. Wo das Gespräch einfach weiter existiert, weiter sich entfaltet und nicht von gewissen Menschen getragen wird. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschen, das ist keine mondäne Situation, ja, die wir ja aber grundsätzlich erleben, dass wenn man ins Café kommt, alle schweigen irgendwie und dann kommt es im Grunde auf die persönliche Nervosität des Einzelnen, ob er mitschweigt oder zu nervös wird und zu reden beginnt. Ja? Und dann muss sozusagen andere animieren, letztendlich einfach, wie sie dazu bringen, das zu sagen. Das ist eben eine, und diese Situation führt nicht wahr zu einer gewissen Authentizität. Ja? Das heißt, nach einer gewissen Weile fragt jemand, glaubst du wirklich, was du sagst? Und so. Ja, da kommt diese ganze subjektbezogene, individualitätsbezogene Frage. Aber ein modernes Café oder eine moderne Gesellschaft funktioniert anders, nämlich wenn man reinkommt in einen, sozusagen einen Salon oder einen Club oder einen Café. Man spricht immer schon miteinander, auf einer gewissen Ebene, und zwar es werden Themen diskutiert, die allen gleich bekannt sind. Gerüchte, auf die Gerüchte reagiert, die sich immer schon verbreitet haben und so weiter und so fort. Das heißt, man sozusagen kommt in eine sehr dichte Atmosphäre des schon sozusagen existierenden, unterbrochenen Gesprächs und man kann teilnehmen oder nicht teilnehmen. man steigt ein, steigt nicht ein. Aber das, was man sagt, ist im Grunde nicht Produkt seiner eigenen Imagination oder Anstrengung, sondern er nimmt einfach an einem Prozess teil, der sowieso läuft. Ja, und das ist sozusagen dieses mondäne Gespräch, das Subjekt nicht zu dir bezogen ist, sondern es ist ein Vorgang, der immer schon da ist und an dem man teilnimmt oder nicht teilnimmt. Ja, und dieses Gespräch kann auch nicht beschrieben werden in den verbreiteten Termen der Eigenrede oder Fremdrede. Ja, man kann nicht sagen, wer redet eigentlich. Ich rede ja, das ist auch meine Meinung, das ist auch meine Replik. Aber das könnten alle anderen auch sagen, oder man könnte die Stellen wechseln und so weiter. Und die Positionen wechseln. Und so, Konstellationen wechseln. Und so entwickelt sich dieses Gespräch, entwickelt sich diese Rede, die irgendwie schwebt ja, zwischen allen diesen Zuschauern. Und diese Zuschauer erst ermöglicht, das ist diese Geselligkeit ja, oder eben Mondanität, die vielleicht in der bürgerlichen Gesellschaft zum Teil fehlt, aber Deleuze sieht eben ein großer Vorzug von China darin, dass das Chinas sozusagen der Film ist nach seiner Meinung praktisch das einzige Medium, das im Schlaf ist. Ein solches Gespräch zu inszenieren und wirklich zu zeigen und zu beschreiben. Das kann ein Drama nicht, also Theater kann es nicht. Und das kann auch ein Roman nicht, also die klassische Bürgerliche. Medien, meint Deleuze, weil wo in Roman und im Theater diese Zuschreibungen einfach zu stark sind. Er zeigt aber, dass der Film beweglich genug ist, dass er imstande wäre, eben sozusagen zu zeigen, wie die Repliken, wie die gleichen Repliken, die gleichen Reaktionen, die gleichen Gerüchte oder die gleichen Gesprächsformen sich in verschiedenen Milieus verbreiten. Ja, Film zeigt diese ständige wechselnde Szenerie, die auf der einen Seite sozusagen diese Verbreitung dieses Milieu zeigt und auf der anderen Seite die Wiederholung und das unterbrochene Gespräch. Und er führt viele Beispiele da. Ich möchte sie nicht zitieren alle, oder sogar alle nicht zitieren, aber Ihnen werden diese Beispiele schon einfallen, wo das Gespräch zum Beispiel irgendwo beginnt. Ja, in einer gewissen Szenerie, zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche, das ist kein Beispiel, das etwa Deleuze führen würde, weil er das sozusagen mit einem gewissen Niveau filmen, wie er sich beschäftigt. Aber wenn wir einfach ein Krimi nehmen, so ein Mainstream-Krimi, dann läuft es immer so, nicht wahr? Dann sind da irgendwelche, nicht wahr, Kriminelle, die Verbrecher, die Bank ausrauben wollen und sie verabreden sich und gleichzeitig im nächsten Augenblick verabredet sich die Polizei, wie sie sozusagen fängt und dann verabreden sich irgendwelche Polizeispitzen, ja, die sie bespitzen oder Agenten dieser Verbrecher im Polizeimilieu und dann irgendwelche Mädchen, die da auch involviert sind, mit ihrem Geschäft und so weiter. Das heißt, es ist im Grunde ein Gespräch über diese Bankraub, aber auch generell, weil diese Gespräche sozusagen sich von Film zu Film wiederholt. Alle nehmen daran teil, irgendwie in einer Funktion oder anderen Funktion, die sich auch ändert. Und der Film schafft ein Parcours, der Film schafft so eine Möglichkeit, im Grunde dieses Gespräch zu autonomisieren, und das ist der zentrale Punkt, die Autonomisierung des Gesprächs. dieser Gespräch autonomisieren und weitgehend unabhängig zu setzen von der handelnden Personen und Orten und Zeiten und so weiter. Das heißt, es ist ein Gespräch, an dem man teilnimmt oder nicht teilnimmt, das mal dort, mal da stattfindet, mal zu einer Zeit und zu einer anderen. Und so, und das sind die Themen, wie der sagt, er will die alte Dame das Vorhaben finanzieren, wird das Mädchen den Mann verführen und so weiter. Das sind sozusagen die Themen, die auf verschiedene Weise im Film diskutiert werden und irgendwie diesen Gesprächsstoff liefern. Das, wie gesagt, von der Handlung weitgehend unabhängig ist. Und diese Unabhängigkeit wird aber mit der Zeit mehr und mehr sozusagen unterstrichen, auch in den filmischen Mitteln, durch das Verfahren von Ofia oder Orchan, wie Deleuze sagt. Das heißt, dadurch, dass im Film plötzlich die Stimmen erklingen, die Musik sowieso, ja, ist immer Orchan, die Stimmen erklingen, die sozusagen in das Geschehen einbrechen, entweder aus der Position eines imaginären Erzählers oder Kommentators, oder plötzlich stimmen sie mit dem Geschehen überhaupt wenig zu tun haben. Das ist etwas, was vor allem Filmemacher wie Godard ständig praktiziert haben in den früheren Filmen. Das heißt, ein Bruch zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört. Ich habe, glaube ich, diesen Witz schon mal erzählt, der alte sowjetische Witz, dass ein Patient ins Krankenhaus kommt und sagt, ich möchte einen Augen-Hals-Arzt oder Augen-Ohren-Arzt. Besuchen Sie, also gibt es ja nicht, was für ein Problem haben Sie, entweder Augen oder Ohren. Ich habe eben dieses Problem, dass ich sehe ständig das eine und höre ständig das andere. Und das ist aber eben das, was Deleuze als eigentlich ein guter Film, das ist sozusagen die Definition eines guten Films. Bei Deleuze, in diesem Sinne war diese Definition ein guter Film. Das heißt, in einem guten Film wird diese Möglichkeit oder dieser sozusagen ontologische, ich weiß nicht, fundamentale, mediale Kluft zwischen dem Gespräch und dem Sichtbaren, er wird explizit mitisiert. Das heißt, man verbirgt nicht und man schafft nicht diese Illusion der Natürlichkeit und die Möglichkeit einer unproblematischen Zuschreibung, sondern stattdessen zeigt man diese Kluft, diese Disparatheit, diese Widerspruch zwischen dem Gesagten und dem Gesehenen. Und das sind eben typische so Filme von, nimmt so ein Beispiel, so ein Klassenkampffilm von Godard, in dem auf der einen Seite diese Off-Stimme zu Marxismus doziert und Klassenkampf und so weiter und auf der Leinwand unterschiedliche Sex in unterschiedlichen Stellen gezeigt. Und so geht es weiter und weiter bis Marguerite Duras, das ist sozusagen sein Beispiel, der Hauptbeispiel, und er beschreibt eingehend ihre Filme, in denen sozusagen überhaupt keine Beziehung zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gezeigt wird, hergestellt werden kann. Auch keine ironische Beziehung oder keine Brechung sozusagen, kein Unterwandern sozusagen der Sprache oder des Visuellen, kein Kontrast, keine Spannung, sondern es wird das eine gezeigt und das andere gesagt. Es gibt sozusagen eine Abkoppelung, die auch schwer zu interpretieren ist und die sich nicht einfügt sozusagen einer Struktur, einer übersichtlichen Struktur. Ich werde die einzelne Analyse, wie gesagt, nicht kommentieren, sondern was mich hier interessiert, ist nur eben dieses Verfahren, das noch einmal von Deleuze angewandt wird, auf die Sprache im Film. Und es geht wieder darum, dass sozusagen das Sprachgeschehen, diese Summe der Sprechakte, diese Verknüpfung, Verkettung der Sprechakte, die ja ein Gespräch erzeugt für ihn, dass das alles sozusagen sich autonomisiert, isoliert, jede Bindung mit der jetzt visuell ausgewiesenen möglichen Subjekten, Personen sozusagen dieser Handlungen wird abgekoppelt. Und so wird die Gefahr vermieden, dass auf der Ebene der Sprache der Tonfilm wirklich diese Naturalisierung durchzieht und zurück zur Bedingung des Theaters kommt und das genuin filmische eben diese Abkopplung der Bewegung von den Figuren wieder negiert. Nun, ich glaube, dass diese Struktur Ihnen klar ist und deswegen möchte ich gleich zum Schluss kommen, nachdem ich Ihnen die Sprache im Film vorgestellt habe und der Schluss handelt über die Verbindung zwischen Film und Philosophie. Denn Deleuze ist ein Philosoph, schreibt über den Film und fragt sich also am Ende, was das eigentlich sein soll und was ihn berechtigt und in welchem Sinne als Philosophen über den Film zu sprechen. Und er beginnt damit, dass er seine Position summiert und die Hauptposition besteht eben darin, dass er noch einmal sagt, jetzt gegen die Strukturalisten, gegen Metz und gegen alle, die wir auch schon inzwischen kennengelernt haben, auch gegen Eisenstein, ja, gegen die klassische Kinotheorie, er sagt, dass der Film keine Sprache ist, dass es so etwas wie eine filmische Sprache nicht gibt. Und zwar ist die filmische Sprache, ist der Film weder eine Sprache im Sinne Lang, das heißt im Sinne eines Systems, Sprachsystems, das man benutzen kann, noch ist es eine Sprache im Sinne eines Diskurses und Langage, das heißt eine Sprache, die sich selbst reflektiert und ihre eigenen Bedingungen reflektiert. Es ist überhaupt keine Sprache, sondern der Film ist ein Prozess und wie eben Deleuze sagt, ein geistiger Automat. Das heißt, der Film ist sozusagen eine Maschine, die läuft. Diese Maschine ist nicht signifikativ in dem Sinne, dass wir mit etwas zu tun haben, mit Signifikanten, sagen wir so, mit Zeichen, die etwas bedeuten. Wir können nicht sagen, was der Film bedeutet. Ja. Weil der Film nicht die Möglichkeit gibt, zwischen Signifikaten und Signifikanten zu trennen, das heißt, zwischen Zeichen und Bezeichnete zu trennen, Der Film liefert sozusagen das Material, und zwar das Material als Ereignis, als Bewegung, als Prozess. Das Einzige, was wir können, ist in diesem Prozess involviert zu sein. Das heißt, in dem Moment, in dem wir im Kino sind, im Kinosaal sind und dem Film unterworfen sind, sind wir einfach in diese Mechanik eingebunden und folgen, das habe ich schon früher ausgeführt, und folgen einfach der Logik dieser Mechanik. Wir sind einfach, unser Denken wird ersetzt durch diesen Automaten. Das heißt, was das Kino leistet, was der Film leistet, dass er uns, unser Denken beraubt. Wir können in dieser Zeit, dass wir den Film sehen, nicht denken, sondern die Bewegung des Denkens wird ersetzt durch die Fixierung der Aufmerksamkeit auf den Film, und dieser geistige Automat zwingt uns dazu, einfach mitzumachen. Das heißt, unser Denken, unser Erkenntnisvermögen und so weiter, sie werden alle involviert in den Film, aber sie werden nicht semiotisch oder sprachlich involviert. Sie werden nicht so involviert, wie sie involviert werden in einen Prozess der Sprache, sondern es handelt sich um eine Erweiterung der Maschine sozusagen. Also der Film ist eine Erweiterung der Maschine, die nicht nur unsere Körper in das Maschinelle, in einen Prozess der vorprogrammiert ist, in dem wir unterworfen sind, nicht nur unser Körper in das Maschinelle involviert und der Maschinelle unterwirft, sondern auch unsere Imagination und unser Denken. Und wenn wir sozusagen Kinobetrachter sind, dann sind wir Maschinenmenschen. Und Deleuze sagt, der Traum von einem Maschinenmensch ist ja der ewige Traum des Kinos selbst, ja, des Films selbst. Noch von Caligari und Dr. Mabuse und Metropolis und so weiter. Und es ist ein Traum von Kino, es ist ein Traum von Film, weil der Film eigentlich diese Maschinenmensch einfach erzeugt. Indem wir sozusagen im Film werden wir zu solchen Maschinenmenschen, zu solchen Automaten. Nun sagt ja Deleuze, dass die politische Dimension des Ganzen wurde schon ziemlich früh erkannt. Er zitiert auch das Buch von Krakauer, von Caligari, zu Hitler. Und sagt, dass der Nationalsozialismus, Leni Riefenstahl und so weiter gezeigt haben, was es bedeutet, ein Maschinenmensch zu sein. Und stellt fest, nicht ohne Grund, dass der Nationalsozialismus war nichts anderes als ein Wettstreit mit Hollywood. In dem Sinne, dass der Nationalsozialismus sich selbst, als ein Film inszeniert hat, war eigentlich ein Film. Und ein Lebensfilm sozusagen, im Leben durch das Leben selbst inszeniert. Und diese Inszenierung eben war nichts anderes als der Versuch, sozusagen eine maschinelle Gesellschaft, eine Gesellschaft zu erschaffen aus dem geistigen Automaten, die ja nach gewisser Programmierung laufen soll, funktionieren soll. Und diese Möglichkeit sozusagen, oder nicht sogar nicht die Möglichkeit, sondern die gewissermaßen Notwendigkeit, ja, dass der Film im Leben zu Faschismus wird, ist ja etwas sehr sozusagen eine Hypothek, die auf dem Film lastet. Und noch früher im ersten warnt, hat Deleuze gezeigt und versucht zu zeigen, dass das aufklärerische Programm der Befreiung des Einzelnen, der Befreiung des Menschen, wie dieses Programm von Eisenstein entworfen wurde von allen, von früheren Filmemachern, der 20er Jahre, dass dieses Programm nicht funktionieren konnte. Er hat auch gezeigt, warum, weil dieser befreiende Moment sozusagen nicht auszumachen war. Und dass eigentlich vielmehr sozusagen eine skeptische, eben deutsche Theorie von Krakau und Benjamin recht behalten hat, dass das sozusagen der Film ist im Grunde genommen Faschismus, ja, sozusagen. Der Film ist nichts anderes als eine Organisation, die Imagination, eine Organisation des Bewusstseins, die ja als Realität ein Faschismus ist. Nun, aus dieser Perspektive der Automatisierung des Lebens, Inszenierung und Automatisierung gleichzeitig, die sich daraus ergibt, sucht man nach einem Ausweg, ja, sagt er. Und man kann unter Umständen unterschiedliche Strategien ausmachen, wie der Film sozusagen aus dieser faschistischen Hypothek auskommt. Godard ist sein ewiges Beispiel, aber sein Hauptbeispiel ist ja Hitler-Film von Silberberg. Und sicherlich ist für ihn schon ein Titel sozusagen die Bestätigung seiner These, nämlich Hitler, ein Film aus Deutschland. Das heißt, er stimmt sozusagen Silberberg zu, dass das von der Struktur her ein Film war. Und in diesem Sinne, der Versuch von Silberberg sozusagen, den Film im Film zu reflektieren, sozusagen, den Film durch die filmischen Mittel zu analysieren, findet er als der adäquateste Weg. Und wenn er auch meint, dass der Nationalsozialismus dadurch ästhetisch entschuldigt wird, sozusagen ist er bereit, diesen Preis zu zahlen, weil er, wie gesagt, meint, dass es eine adäquate Analyse ist. Nun, nachdem er diese politische und sonstige Zusammenhang analysiert hat, fragte sich, und das ist allerdings, würde ich sagen, ein ziemliches Problem, das sich da zeigt. Er fragt sich, was könnte der Film sein als nicht-faschistischer Film? Also wäre es möglich, einen nicht-faschistischen Film zu schaffen? Und sicherlich ist für ihn ein Film nicht faschistisch, der diese ganze Automatismus, wenn nicht überwindet, weil man sozusagen der Automatismus im Film nicht überwinden kann, der Film ist sozusagen Automatismus selbst, sondern diesen Automatismus in sich selbst reflektiert durch sozusagen das Auseinandernehmen eben der Element, ja, nicht wahr, indem die Bewegung von der Person abgekoppelt wird, das Gespräch von den Säulen abgekoppelt wird und so weiter, indem alle Elemente dieser Mechanik und dieses Mechanismus voneinander explizit getrennt werden und so ihre Verbindungen miteinander problematisiert werden, dadurch eben entsteht eine gewisse analytische Distanz, die den Automatismus des Filmes zwar nicht überwindet, die er aber gleichzeitig dem Betrachter eben diese Möglichkeit gibt, den Automatismus als Automatismus zu sehen und durch die Natürlichkeit des Films nicht getäuscht zu werden. Im Endeffekt aber fragte sich, was ein solcher dekonstruierter Mechanismus in Gouda trägt. Und das ist eben der Punkt, an dem Enzensis problematisch wird. Und ich möchte dann im zweiten Gang diesen Punkt in größerer Zusammenhang stellen. Nämlich, und da sicherlich folgt Deleuze wiederum dem Krakauer und vor allem der Ästhetik des deutschen Spezialismus. Er sagt, der Film muss sozusagen den dunklen Urgrund des Lebens zeigen. Ja? Das heißt, der Film muss getragen werden von diesen dunklen Kräften. Ja? Weil der Automatismus, sagt er, ist nicht nur Automatismus, es ist maschineller Automatismus. Sondern es gibt die Maschine, es liebe die Maschine, es liebe die nöse Maschine, wie sie von Freud beschrieben wurde. Es gibt ja Halluzinationen, es gibt die Hypnose und so weiter. Es gibt sozusagen diesen nächtlichen Automatismus, diesen dunklen Automatismus, das Erlebnis des Automatenwerden des Menschen, diese Gefangennahme durch den Automaten. Und das sind diese dunklen Erlebnisse, nächtliche Erlebnisse, die auf der einen Seite maschinell sind, maschinell auch in einem positivistischen Sinne, ein realer Mechanismus. Auf der anderen Seite, es sind Mechanismen des Unbewussten, des Traums, diesen Urgrund, diesen nächtlichen Urgrund des Lebens aktualisieren. Das heißt, der Film ist für ihn letztendlich das Werk eines Magiers, ja, der Kinoregisseur ist ein Magier, der geistige Automatenschaft, die eine solche Kraft der Suggestion, des Automatismus haben, dass sie ihre eigene Demontage sozusagen ertragen können. Ja, man kann sagen, als Beispiel, sozusagen, ich weiß nicht, David Copperfield, ich weiß, Trickmeister. Nicht? Er zeigt seine magischen Tricks und dann immer wieder zeigt er, wie es das macht. Ja, nicht wahr? Und nachdem man das gesehen hat, wie er das macht, versteht man noch weniger, wie er das gemacht hat, als vor der Erklärung. Das heißt, ein guter Filmemacher ist derjenige, der sozusagen diese Maschine schafft, diese Maschine der Suggestion, des Traumes, der Halluzination, der maschinellen Halluzination. Und zwar in der Form, in der das sozusagen die Maschine dekonstruiert wird und alle Elemente klar werden, sodass sozusagen dieser Effekt der Analyse da ist, aber gleichzeitig das Automatische als Schicksalhafte, nicht mehr als Maschinelle im Sinne der maschinellen Zivilisation und des Mechanismus, sondern die Mechanik des Schicksals, die sozusagen die dunkle Mechanik sozusagen des Lebens, die wird ja dann auf diese Weise nicht thematisiert, aber irgendwie suggeriert. Ein gewisses Problem mit diesem Modell besteht sicherlich darin, auch politisch gesehen, dass der Hitler zum Beispiel, wenn es schon Hitler zitiert, eher so ein Filmemacher war. Das heißt, Ebeschard irgendwie, wenn er über den Nationalsozialismus als ein Film redet, Deleuze, dann ist es alles sehr plausibel, irgendwie ist der Hitler aber nicht da. Ja? Das heißt, alle sind Automaten, alle sind schon Automaten, ja? Warum eigentlich nicht? Aber Hitler in dieser Situation ist da keiner, ja? Er ist dieses dunkle Genie, ja? Ich meine, das Dr. Mabuse, das fähig ist, sich selbst zu thematisieren, wenn man schon sagen will, zu dekonstruieren, ja, Hitler dekonstruiert sich ständig im Unterschied zu Stalin etwa, durch diese Gestik, ja, etwa idiotische Gestik, hysterische Stimme, das alles, was so genial von Charlie Chaplin parodiert wurde, ja, das ist eine durch und durch komische, idiotische Figur. Ohne diese dunkle Ursprung sozusagen, diese dunkle Mechanik,